Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir wieder. Gute 3 Wochen nach dem Ende der Saison haben wir unsere erste von 2 Sommerpausen hinter uns gebracht und freuen uns heute mit euch zurück, aber auch vorauszuschauen auf die kommenden Wochen. Freut euch heute auf einen bunten Themenmix. Unter anderem haben wir das Trainerkarussell in der Bundesliga, die Nations League. Wir blicken zurück auf Champions League Finale und auch auf den einen oder anderen schon vollständigen Transfer. Ich freue mich ganz besonders, dass Fabi und Sören heute auch wieder mit dabei sind, die jetzt auch wahrscheinlich schon gut erholt sein sollten. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Heute aus dem Herzen des Ruhrgebiets.
Nicht aus Bochum.
Nicht aus Bochum, aber da, wo ziemlich in der Nähe auch das Derby im DFB-Pokal erste Runde stattfindet zwischen Essen und Dortmund.
Boah, besser hätte die Einleitung ja schon gar nicht sein können, Fabi. Wolltest du direkt mit den ganz aktuellen Themen von gestern Abend anfangen?
Da gab es ja tatsächlich mehrere. Also es gab zum einen die Club-WM, es gab die U21, es gab aber auch, und das ging, glaube ich, ein bisschen unter bei dem einen oder anderen, auch die Pokalauslosung, oder?
Richtig, da kommt die Vorfreude dann schon auf die kommende Saison. Der DFB-Pokal ja quasi nach dem Start der zweiten Liga. So, das erste Highlight im August, glaube ich, starten sie. Müsste das, glaube ich, sein sollen, denke ich mal, ne?
16. August.
Ja. 16. August, Und du hast es schon angesprochen, Rot-Weiß Essen empfängt Borussia Dortmund. Und dann habe ich hier noch 2, 3 andere interessante Spiele. Die Bayern, Fabi, müssen nach Wiesbaden. Schalke, Stolperstein vielleicht bei Lok Leipzig. Sören, deine Bochumer müssen...
Ja, BFC, Berliner Fußballclub, Dynamo, jawohl.
Ja. Ja, die Bielefelder haben zu Hause Werder Bremen zu Gast. Da könnte es vielleicht schon die erste Sensation wieder im Pokal geben. Ja, das sind nur so einige Paarungen, die wir da so haben. Jungs, ich habe mir überlegt, wir machen es so heute, sind ja jetzt schon 3 Wochen wieder ins Lande gezogen. Ein paar Ergebnisse haben wir noch nicht drüber gesprochen seit unserer letzten Folge. Fabi, lass uns anfangen, auch wenn es schon her ist. DFB-Pokal. Der VfB Stuttgart spielt nächstes Jahr doch international, hat sich nicht über die Liga qualifiziert, aber über den DFB-Pokal.
Ja, jetzt muss ich nochmal wirklich nachdenken.
Alles rauskratzen hinten aus dem
Gehirn. Was das für ein Spiel war. Muss ganz ehrlich sagen, also ich kann ja hier meine Meinung vertreten. Es war jetzt nicht das Pokalfinale, wo ich ein paar Tage vorher schon irgendwie drauf hingefiebert habe. Weil es nun mal noch, in der Regel würde ich jetzt behaupten, für alle Fußballfans eigentlich ein fest eingetragener Termin im Kalender ist. Man setzt sich vor den Fernseher, noch besser, wenn die eigene Mannschaft spielt. Man fährt ins Stadion vielleicht, wenn man das Glück hat, Tickets zu bekommen, und freut sich einfach drauf. Es ist Werbung für den deutschen Fußball. Es ist alles angerichtet im Olympiastadion in Berlin. Volle Hütte, gute Stimmung. Und es gab ein Problem. Arminia Bielefeld, und da kann Bielefeld als Verein überhaupt nichts dafür, die Fans schon gleich dreimal nicht, ganz im Gegenteil, aber es spielt halt einfach ein Drittligist gegen einen Bundesligist, und das Kräfteverhältnis hat man über 90 Minuten dann natürlich extrem gemerkt, und es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt Spannung in dem Spiel. Klar, Bielefeld hatte die große Chance, am Anfang in Führung zu gehen, aber selbst auch, wenn sie da das 1-0 machen, gehe ich mal davon aus, dass es eine ganz klare Sache wird. Und deswegen hat es für mich ehrlicherweise auch sehr wenig Spaß gemacht, dann am Ende da wirklich über 90 Minuten voll dabei zu sein. Es lief einfach nur nebenbei. Trotzdem, und das darf man dann auch nicht vergessen, es ist ein langer, langer Weg ins Finale nach Berlin, ins Finale nach Berlin. Und man muss da natürlich auch dem VfB dann ganz herzlich gratulieren, meines Erachtens eben auch eine Saison gerettet zu haben, die in der Bundesliga weit hinter den Erwartungen, glaube ich, geblieben ist. Und am Ende hat man sich durch den Sieg eben auch für die Europa League qualifiziert. Und deswegen, glaube ich, kann man am Ende einen Haken machen, zufrieden sein und voller Vorfreude in die neue Saison gehen.
Denke ich auch. So, und, Fabian hat es angesprochen, Europa League spielt der VfB. Ich denke mal, ist genau der richtige Wettbewerb, genau die Kragenweite nach dem überraschenden Champions League letztes Jahr.
Ja, absolut. Ich glaube, damit muss man zufrieden sein. Damit ist man, glaube ich, auch sehr zufrieden. Du hast nach wie vor, glaube ich, die Möglichkeit, auch junge Spieler, Talente zum Verein zu holen durch den Wettbewerb jetzt. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist der passende Wettbewerb, um sich auch als Verein weiterzuentwickeln und einfach nochmal den nächsten Schritt zu machen.
Zwischen dem DFB-Pokal und kurz danach fand noch ein Relegationsspiel statt. Da können wir, glaube ich, dem 1. FC Heidenheim am Ende gratulieren. Sören, hat sich da der etwas breitere Kader und vielleicht die ja doch Erfahrung durchgesetzt am Ende?
Ja, das würde ich sagen. Diese Abgezocktheit, die du dann eben auch ja als Erstligist hast, oder dieses Selbstverständnis zu wissen, okay, eigentlich ja, sind wir die bessere Mannschaft. Und das hat man, glaube ich, in den Situationen gesehen, in denen es drauf ankam, sich zurückgekämpft gegen eine ja Elversberger Mannschaft, die, glaube ich, wirklich alles auf den Platz gelassen hat, sich auch in der Relegation nicht verstellt hat, ihren Fußball durchgezogen hat. Ja, es hat nicht gereicht. Und ich glaube, dass es für den Fußball in der ersten Liga vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass die Heidenheimer jetzt nochmal drin geblieben sind, ohne jetzt irgendwas gegen Elversberg zu haben. Aber ich glaube, dass sich da dann doch auch der stärkere Kader dann eben auch durchgesetzt hat.
Ja, kann man, glaube ich, so festhalten. Dann haben wir noch ein Spielchen gehabt, Fabi. Am Ende war es eine sehr klare Sache. Wir haben uns alle drauf gefreut, hatten uns ein bisschen mehr von erhofft vom Finale der Champions League. Aber am Ende triumphiert PSG am Ende 5:0 über Inter Mailand. Absoluter Statement-Sieg.
Ich finde tatsächlich, wenn man jetzt zuvor mal ganz kurz das Pokalfinale angeschnitten hat, dass das Champions League Finale sogar noch eine deutlichere Angelegenheit war. Zumindest jetzt vom Gefühl her, wenn ich jetzt beide Spiele nebeneinander lege, war schon krass. Und zwar krass enttäuschend, weil ich, glaube ich, bewusst noch nie ein Champions League Finale so wahrgenommen habe, dass eine Mannschaft dermaßen unterlegen war, wie jetzt in dem Fall Inter Mailand. Und es kamen einfach so viele Sachen zusammen, die einfach untypisch sind für so ein Champions-League-Finale. Also A, du hast eine italienische Mannschaft. Ich weiß ehrlicherweise nicht, seit ich denken kann und Fußball gucke, verfolge, dass sich eine italienische Mannschaft 5 Dinger in einem Spiel einschenken lässt, vor allem auch in einem Spiel, in dem es um was geht. Das ist Punkt. Dann eben auch eine Mannschaft, die zuvor Bayern und auch Barcelona ausgeschalten hat, teils spektakulär, die wirklich keinen Fuß vor den anderen gebracht haben. Also Spieler wie Di Marco, egal, da können wir, glaube ich, alle durchgehen, einfach weit weg von ihrem Leistungsniveau waren, immer der Musik hinterhergelaufen ist und Paris eigentlich fast Fußball aus einem Guss gespielt hat. Ich glaube, einmal mehr auch bewiesen hat, wie viel man eigentlich auch von seiner eigenen Jugendarbeit und vielleicht auch davon profitieren kann, wenn man doch mal auch auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt. Was da heranwächst, ist schon auch extrem beeindruckend. Und dann kam für mich eigentlich auch noch so der Punkt, den man ehrlicherweise deutlich gemerkt hat, war, als es dann auch darum ging, wenn beide Mannschaften ausgewechselt haben, wer da von der Bank kam, was da für ein Qualitätsunterschied war zwischen beiden Teams, und das war dann am Ende eklatant. Und ja, ich meine, wir verdient, ja oder nein, brauchen wir gar nicht mehr reden, sondern das war eine Machtdemonstration sondersgleichen. Und im Umkehrschluss glaube ich auch ja ein Stück weit ein Offenbarungseid für Inter, und alle, die es dann danach verfolgt haben, scheinen ja auch ja die Konsequenzen noch gar nicht absehbar zu sein. Neuer Trainer, viele aus dem Kader letztendlich, die dann sich neu orientieren werden, scheint einiges im Argen zu sein. Und das eigentlich bei einer Mannschaft, die bis zu diesem Tag eigentlich, glaube ich, auf dem besten Wege war, irgendwo sich in Italien ganz oben festzusetzen.
Ja, am Ende Inter Mailand, keine Meisterschaft, kein Champions League-Sieg. Ja, stehst du mit leeren Händen da. Und Luis Enrique Sören, können wir gratulieren zum zweiten Champions League-Titel. Und das ganz ohne absolute Welt- und Topstars. In dem Sinne kein Messi, kein Mbappé, kein Ibra. Die jungen Spieler haben es rausgerissen, und ich glaube, die Benchmark für die nächsten Jahre ist dann PSG. Fabi hat den Kader angesprochen. Können wir uns darauf freuen in den nächsten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Spieler, die im Kader stehen, du hast das Alter angesprochen, werden eher besser als schlechter. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, wir haben mit Vitinha oder João Neves zwei Spieler im Mittelfeld, die natürlich auch in den nächsten Jahren sicherlich eine zentrale Rolle spielen werden. Und ich glaube, Fabi hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, du brauchst nicht die Topstars, oder eine Mannschaft, die voller Stars steckt, sondern du brauchst einfach Spieler, die bereit sind, eben sich ins Team zu integrieren. Da muss man vielleicht auch einen Ousmane Dembele nennen, der sich, glaube ich, diese Saison sehr in die Rolle als Teamspieler gesehen hat oder integriert hat. Und dann sieht man eben, was plötzlich für eine Leistungsexplosion möglich ist. Und vielleicht mit einer der besten Spieler in dem Wettbewerb war. Und ich glaube, abschließend muss man, glaube ich, festhalten, dass auch PSG zu Recht die Champions League gewonnen hat, weil sie auch über den gesamten Wettbewerb, nimmt man die Vorrunde, diese Hauptrunde so ein bisschen raus, mit dem besten Fußball gespielt hat und dementsprechend absolut verdient dann eben sich auch gekrönt hat.
Genau. So, dann wären wir damit fertig. Und dann haben wir noch das Nations League Final Four Turnier in Deutschland gehabt. Es sollte das nächste Sommermärchen in Deutschland werden. Und am Ende wurde es wieder nichts für die deutsche Nationalmannschaft. Das erste Spiel gegen die Portugiesen, 2-1 verloren. Da war schon Ernüchterung nach dem Spiel. Es war auf jeden Fall keine Glanzleistung und auch eigentlich eine verdiente Niederlage für die Deutschen.
Ja, absolut. Ich glaube, gerade die erste Halbzeit gegen Portugal war nicht gut. Wenn man über die deutsche Leistung spricht, vielleicht dann auch das Frankreich-Spiel direkt reinnimmt um Platz 3, glaube ich, gibt zwei Wahrheiten. Klar war man enorm ersatzgeschwächt, man hatte nicht die Top-Spieler zur Verfügung. Das kann man vielleicht als Wahrheit anfügen. Aber dann muss man auch sagen, man hat gesehen, gegen Mannschaften, die ja zum obersten Regal hören, wie Portugal und Frankreich, wir sind in der Breite noch nicht so weit. Und da ist dann eben auch noch die Luft relativ groß zu diesen Top Nationen. Wenn ich jetzt an das Portugal-Spiel denke, da saßen Vitinha auf der Bank und kann einfach mal reingeworfen werden. So, und solche Spieler sitzen bei uns nicht auf der Bank. So, das muss man einfach sagen. Ich glaube, dass wir relativ weit weg sind im Moment noch von diesen Top-Nationen. Und das hat dieses Turnier, glaube ich, auch deutlich gezeigt.
Fabi, das Spiel gegen die Franzosen am Ende auch mit 2-0 verloren. Die Franzosen machten ja so ein bisschen den Eindruck, Joshua Kimmich, glaube ich, war es, der hat es angesprochen. Eigentlich hatten die Franzosen gar keinen Bock wirklich auf das Spiel. Am Ende dann auch trotzdem noch zwei Buden gemacht gegen die deutsche Mannschaft, die am Anfang ja ein paar Chancen hatte, aber am Ende auch stark nachgelassen hat. Was machen wir mit den zwei Spielen? Müssen wir uns Sorgen machen?
Also ich weiß nicht, ob man sich Sorgen machen muss, aber ich glaube, man hat sich jetzt nicht gut verkauft, und zwar von vorne bis hinten. Ich würde da auch tatsächlich Julian Nagelsmann mit reinnehmen, der meines Erachtens, ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist, eigentlich auch vor dieser Nations League, vor dem Final Four, wirklich den Mund auch recht voll genommen hat, unverständlicherweise. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man auch in der Regel demütig an die ganze Sache rangeht. Hier war es ein Stück weit ja schon fast so, dass man den Titel eigentlich sicher hatte. Man hat dann irgendwann aus einem Final Four Nations League eine Mini-EM gemacht. Und da muss man wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also dann kam, wie gesagt, bei dem Spiel gegen Portugal, wo man sich vollkommen verzockt hat, bei den Auswechslungen, muss er mit Sicherheit auch auf seine, wie sagt man da, auf seine Kappe nehmen. Was mich irgendwie ein Stück weit verwundert zurücklässt, dass wir Spieler im Kader haben, nachdem bei Übernahme oder während er übergenommen oder die Nationalmannschaft übernommen hat, wirklich auch vom Leistungsprinzip sprach. Jetzt sind der Spieler dabei, keine Ahnung, in Serge Gnabry, die da ja einfach ehrlicherweise auch nichts mehr zu suchen haben. Also da kannst du doch lieber jemanden aus der U21 ein, zwei Spiele mit für die Erfahrung geben, als so jemanden noch einzuladen. Und da merkst du dann halt einfach, okay, wenn bei uns der ein oder andere, ein Jamal Musiala, auch in der Abwehr der ein oder andere, wenn die fehlen, dann sind wir einfach eine Mannschaft, die in den Top 10 nichts mehr zu suchen hat. Und dann können wir selbst aus einem Heimvorteil nichts machen. Und dann hast du so ein Spiel wie gegen Frankreich, was mich da ja eben auch noch am allermeisten stört, anstatt wirklich dann auch selbstkritisch zu sein, sucht man in den Medien letztendlich dann auch noch nach den Dingen, die besonders gut waren. Und das ist ein Punkt, der, ja, wie soll ich sagen, der stört mich gewaltig. Jetzt hast du im Trainerteam dann auch einen kleinen Umbruch mit Sandro Wagner, der geht. Und ich bin mal gespannt, wie das letztendlich weitergeht, weil Eins ist auch klar, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das, was jetzt kommt an WM-Qualifikation, ich meine, das sind Spiele, die sind geschenkt. Also da musst du deine zwei, drei Dinger machen, volle Punktzahl holen und dann spielst du bei der WM mit. Alles andere ist fast lächerlich. Ja.
Slowakei, Nordirland und Luxemburg dann September, Oktober. Aber du hast den Kader gerade angesprochen, Fabi. Ich bin dann den Kader auch mal so im Kopf durchgegangen, wer denn wirklich uns jetzt noch weitergeholfen hätte beziehungsweise gefehlt hat. Rüdiger in der Abwehr, Musiala natürlich und vorne Kai Havertz. Okay, Tim Kleindienst war verletzt, aber im Großen und Ganzen war es das dann auch. Ne? Das war kein Spieler, der da jetzt noch sonst so groß den Unterschied hätte machen können. Und wenn man sich dann die Franzosen und die Spanier anguckt, und jetzt haben die Deutschen ja zum Teil auch die Ausrede genommen, lange Saison und hin und her, ne? Das haben die anderen Spieler ja auch alle in den Knochen gehabt. Und wenn man sieht, wie da gerade das Spiel Portugal gegen Spanien am Ende bis ins Elfmeterschießen gegangen ist, übrigens Glückwunsch an Portugal, zweite Mal jetzt den Titel gewonnen, ist das um Welten ganz anderer Fußball gewesen. Gerade auch vom Tempo und von der Intensität her. Fand ich zumindestens.
Ja.
Also, absolut. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wer sich da jetzt noch so groß weiter aufdrängen sollte. Ich meine, jetzt haben wir noch ein ganzes Jahr bis 26. Aber ich glaube, mit den Spielern, die er da jetzt so größtenteils mit nominiert hatte, dabei wird es auch bleiben.
Ja. Dann werden wir mal sehen, wie weit wir kommen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen meines Erachtens
zurück. Gut, jetzt versuchen wir mal den Schwenk Richtung Bundesliga zu machen. Ein Drittel der Vereine hatte bis dato noch keinen neuen Trainer zur neuen Saison. Und dann würde ich anfangen, Fabi, mach du doch mal mit dem FCA weiter. Der hat sich auf der Trainerposition nämlich auch ganz spontan neu aufgestellt. Etwas überraschend, aber am Ende vielleicht dann doch ganz schlüssig.
Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und letztendlich auf den ersten Blick einfach drüber urteilen, warum, wieso, weshalb, sondern ich glaube, es ging aus Augsburger Sicht tatsächlich darum, wie hat sich die Mannschaft entwickelt im Laufe des Jahres, vor allem wie hat sich der spielerische Ansatz entwickelt. Und da muss man fairerweise sagen, wenn man das als Betrachtungsgrundlage nimmt, haben die Verantwortlichen schon recht, weil eine fußballerische Weiterentwicklung hat nicht stattgefunden. Man muss auch eingestehen, dass die Augsburger einen Kader haben, der irgendwo ins Bundesliga-Mittelfeld gehört. Eher weniger ins obere, sondern eher vielleicht ins mittlere, untere Mittelfeld der Bundesliga. Aber du kannst schon in einem guten Jahr mit einem bisschen Glück auch das ein oder andere wahrscheinlich rausholen in Form von Platzierungen, die du besser abschließt. Wenn man das dann vielleicht so sieht, dann kann man es nachvollziehen. Ich glaube, dann kam noch die Komponente dazu, dass man vielleicht auch plötzlich die Chance hatte, Sandro Wagner zu bekommen, der ja schon auch irgendwo ein bisschen Gambling, glaube ich, für mich ist. Es kann sehr, sehr gut laufen und kann sehr, sehr gut gehen. Es kann natürlich genau auch in die andere Richtung gehen, dann hast du natürlich den größten Fehler wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren gemacht. Und ich glaube, in Augsburg hofft jeder auf den Faktor Wagner im Sommer, der unbestritten fußballerisch, taktisch unfassbar.
Ja, da war er auf einmal weg. Fabi? Nee, so.
In der Bundesliga zu beobachten gehen.
Ja, okay. Gut, du hast die Themen schon angesprochen. Der FCA will auf mehr Ballbesitz gehen, mehr Attraktivität im Spiel haben. Ich frage mich, Sören, wie soll die Zielsetzung jetzt für den FCA in den nächsten Jahren überhaupt sein? Ich meine, die letzten Jahre immer ohne große Probleme dann nicht in den Abstiegskampf mit reingekommen. Zwischen 9 und bis Platz 12 ist vielleicht so die Platzierung, die für den FCA eigentlich hauptsächlich in Frage kommen wird, oder?
Ja, klar, wenn du jetzt die Trainerentscheidung nimmst, dann muss das Ziel ja sein, dass du nächste Saison um internationale Plätze spielst. Also ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden, weil ich glaube schon, dass jedes Jahr, wo du dann eben auch verhältnismäßig locker die Klasse hältst, muss ein gutes Jahr für den FC Augsburg gewesen sein. Und ich glaube, dass sie im Prinzip auch so den Status ja mittlerweile haben vom Mauerblümchen der Bundesliga, sind jetzt nicht unbedingt, glaube ich, auch für neutrale Fußballfans der sexy Standort. Vielleicht will man das jetzt mit ein bisschen Glamour, ein bisschen Sandro Wagner ja auch ändern, dass man da ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, öffentliche Betrachtung mit reinkommt, dass man auch wirklich ein Standort ist, worüber viel gesprochen wird. Aber ich glaube schon, dass diese Ruhe, die man auch in den letzten Jahren auch unter Gestorup jetzt hatte, dass man die jetzt leichtfertig auch aufs Spiel gesetzt hat. Und sie müssen sich jetzt alle, glaube ich, auch an dem messen lassen, dass sie eben auch einen ambitionierten Trainer haben, der sicherlich nicht um den Klassenerhalt spielen will, sondern eben auch Ansprüche hat. Und dementsprechend würde ich auch sagen, also wenn Wolfsburg jetzt, Augsburg nächste Saison nicht die Conference League zum Beispiel erreicht, würde ich eher davon sprechen, dass dieses Projekt nicht aufgegangen ist.
Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass jetzt hier internationale Wettbewerb beim FCA jetzt so still und heimlich ausgerufen wird oder so hinter verschlossenen Türen drauf gehofft wird. Ich denke, eine sorgenfreie Saison wieder mit deutlich attraktiverem Spiel. Da sind sie, glaube ich, am Ende der Saison dann schon ziemlich mit zufrieden. Ein alter Bekannter kehrt nach Leverkusen zurück. Die mussten ja Ersatz für Xavi Alonso präsentieren und am Ende ist es dann Erik ten Hag geworden.
Ja, also für mich eine super Wahl. Seit der Ajax-Zeit sicherlich habe ich Erik ten Hag dann auch verfolgt. Klar, bei Manchester. Aus vielerlei Gründen, glaube ich, hat es da nicht so gut geklappt. Jetzt ist er, glaube ich, in Deutschland, im Land, wo er mit seiner Art auch, glaube ich, besser ankommt, mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte. Er hat natürlich jetzt vielleicht auch den Vorteil, dass die Mannschaft natürlich ganz klar anderes Gesicht bekommt oder bekommen wird. Das heißt also, er übernimmt keine Mannschaft, die jetzt so ein bisschen auch den Zenit erreicht hat, sondern er kann viele Ideen jetzt auch umsetzen. Als sicherlich ein Trainer, der sehr, sehr gut nach Leverkusen passt, gerade auch was die Spielweise betrifft, schon auch das Offensivspiel mag. Und jetzt hängt natürlich auch viel davon ab, welche Spieler noch dazukommen, welche Spieler gehen. Xhaka steht ja zum Beispiel auch im Moment so auf der Liste, der vielleicht noch den Verein verlassen kann. Es wird auf jeden Fall sicherlich eine spannende Anfangszeit werden unter Erik ten Hag, gerade auch wenn eben die Neuzugänge noch nicht so, vielleicht noch nicht so ankommen. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match sein kann und dass wir auch in der kommenden Saison guten Fußball von Leverkusen sehen werden.
Ist auf jeden Fall ein sehr großer Talenteförderer auch, setzt viel auf junge Spieler, Fabio. Und ich denke, ist genau für den Umbruch, Sören hat es angesprochen, der eine oder andere wird mit Sicherheit Leverkusen noch verlassen, genau der richtige Mann dann für so einen Neustart, oder? Wenn alle Spieler auch bei Null wieder anfangen, ich denke an so einen Robert Andrich zum Beispiel.
Ja, kann gut möglich sein. Also ich glaube, es hängt natürlich auch ziemlich viel davon ab, was die Leverkusener jetzt im Sommer auf die Beine stellen können. Du hast natürlich einen schweren Aderlass, also ich glaube in fast allen Mannschaftsteilen. Jetzt musst du natürlich gucken, dass du das ja, adäquat ersetzen kannst mit Qualität. Ich glaube, es ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe für ihn und ich glaube, was ich jedem Fan und auch den Verantwortlichen mit auf den Weg geben würde, wäre eine große Portion Geduld, dass das dann im Laufe der Zeit sich zu dem entwickelt, wofür er auch fußballtaktisch steht. Und das wird keine Sache, die von heute auf morgen geht.
Nee, das stimmt wohl. So, mit welchem Verein machen wir weiter? Ich glaube, wir machen weiter mit den Bremern. Für uns, glaube ich, alle völlig überraschend. Ploppte vor 2 Wochen die Nachricht auf, Ole Werner verlängert seinen Vertrag in Bremen nicht. Da habe ich mir gedacht, gut, okay, dann macht er halt die Saison zu Ende. Aber nein, einen Tag später, wie er sich versah, auf einmal wurde Ole Werner freigestellt und ganz plötzlich, Fabi, wurde Horst Steffen schon präsentiert. Das zeigt, glaube ich, auch wieder. Einerseits wurde eine gute Arbeit im Hintergrund gemacht, aber andererseits, wie schnell es doch alles gehen kann, ne? Wie schnelllebig der Fußball ist.
Ja, ich finde, das Problem, was ich hier habe, ist, um ganz ehrlich zu sein, ist, dass irgendwas wahrscheinlich schon im Vorfeld passiert sein muss, dass es überhaupt so weit kam. Und ich finde eigentlich, Werder ist an sich eigentlich ein Verein, der für mich eigentlich größtenteils für Harmonie steht. Und scheinbar scheint es hinter den Kulissen dann doch ein bisschen anders zur Sache gegangen zu sein. Weil ich glaube, das Wichtigste in Bremen ist letztendlich, dass du Ruhe hast und alle Hand in Hand arbeiten. Und das war für mich dahingehend schon die größte Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ein Thema der letzten Jahre hat man ja Ole Werner immer wieder vorgeworfen, dass er immer so seinen Hauptkern gerade hatte mit den älteren Spielern und eigentlich so gut wie nicht unbedingt auf junge Spieler gesetzt hat, auch nur wenn es ganz, ganz bitter nötig war. Und dass die Bremer ihm das wohl von der Vereinsführung her so ein bisschen vorgeworfen haben und dass sie jetzt mehr den Weg mit jüngeren Spielern gehen wollen. Und da, ja, vielleicht ist Horst Steffen da der richtige Trainer. Jetzt hat er es ja in Elversberg auch schon bewiesen, mit vielen jungen Spielern zusammenzuarbeiten und die auch gerade weiterzuentwickeln. Ja, und Ole Werner, völlig unverhofft, ist plötzlich Trainerkandidat in Leipzig. So.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht und ja, macht vielleicht auch deutlich, wie, ja, ich will nicht sagen, planlos Leipzig bei der Trainersuche ist, aber wie viele Absagen sie sich dann schon auch, ja, oder wie viele Absagen Leipzig schon kassiert hat von möglichen Trainern, weil ich glaube, dass Ole Werner jetzt nicht unbedingt der 1A-Kandidat für Leipzig gewesen war in der Vergangenheit. Ja, man muss das sicherlich abwarten. Ich glaube aber schon, dass die Leipziger im Moment so ein bisschen das Nachsehen haben. Das ist im Prinzip jetzt auch jeder Tag, der vergeht, es wird immer später und das ist vielleicht auch nicht gerade optimal, weil gerade auch der Kader sicherlich neu zusammengestellt werden muss und im besten Fall mit dem Trainer. Und von daher sehe ich Leipzig im Moment so ein bisschen als den Verlierer auf dem Trainertransfermarkt. Und wenn ich natürlich jetzt noch höre, dass Bremen einige Millionen Ablöse haben möchte für Ole Werner, was das natürlich auch nochmal schwieriger macht. Ja, ist in Leipzig im Moment, glaube ich, läuft vieles nicht so, wie man es gerne hätte.
Also 6 Millionen da Ablöse, die Leipziger wollen, glaube ich, 2 oder 3 bezahlen und ab festgeschrieben war sie, glaube ich, auf 9 Millionen. Also da kann man echt nur den Kopf schütteln. Lass den Jungen gehen, ja. Und gut ist. Fabi, die Kölner haben Lukas Kwasniok vom Paderborn als neuen Trainer vorgestellt, Vertrag bis 2028. 4 Jahre gute Arbeit in Paderborn geleistet und ähnelt so ein bisschen vom Typ her Marke Steffen Baumgart. Könnte auch wieder ein Perfect Match für den FC sein.
Weiß ich nicht, war Baumgart der Perfect Match, den sich in Köln alle erhofft haben?
Ich denke schon, oder? Zumindest in der Anfangszeit.
Ja, aber irgendwie war es, glaube ich, jetzt nicht die harmonischste Scheidung, die es im deutschen Fußball gab. Ich bin gespannt, tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, in dem Fall, wenn ich es nochmal vergleichen würde, glaube ich, haben die Bremer den besseren Trainer bekommen. Ja. Mein Eindruck, finde ich auch vom Typen her, übrigens auch einen richtig geilen Typ, Steffen. Aber ich lasse mich natürlich auch gern eines Besseren belehren, weil ich glaube halt, dass die Kölner im Moment in der Situation sind, wo du, zumindest meines Erachtens, egal wen du da an den Seitenrand stellst, erstmal die Hausaufgaben erledigen müssen, eine schlagkräftige, Bundesliga-taugliche Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und das ist für mich eigentlich das, worauf es für die Kölner ankommt. Und im Moment eigentlich der Trainer, wenn ich mal ganz ehrlich bin und da so ein bisschen versuche auch mitzugehen, was jetzt gerade im Sommer passiert oder was schon passiert ist, haut mich das ehrlicherweise nicht vom Hocker. Okay. Also ist mein Eindruck.
Das steht ja zumindest für sehr offensiven, attraktiven Fußball.
Aber den wirst du in der Bundesliga mit der Mannschaft Bundesliga nicht spielen.
Nee, aber wenn du mal so die Spieler und so, die er jetzt bis jetzt geholt hat. Also ich bin mal gespannt, auch seine Art und Weise, wie er teilweise rüberkommt. Ne? Also solange es einigermaßen erfolgreich läuft im FC-Umfeld, mit Sicherheit passt es perfekt. Aber wenn dann so die erste Niederlagenserie von 3, 4 Spielen mal kommt, da kann es dann für ihn mit seiner Art und Weise natürlich auch mal ganz schnell ja sehr unangenehm für ihn werden. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann haben wir noch den VfL Wolfsburg, der einen völlig unbekannten Trainer präsentiert, zumindest für mich, hat mir jetzt so viel auch nicht gesagt. Paul Simonis, ein Holländer, kommt von den Go Ahead Eagles. Letztes Jahr völlig überraschend den Pokal in Holland gewonnen. Platz 7 in der Liga. Ja, und ist jetzt die erste Trainerstation in Wolfsburg, in Deutschland. Völlige Wundertüte, so.
Ja, absolut. Ich glaube, da musst du wirklich ein richtiger Trainerexperte sein, um das bewerten zu können. Du musst jetzt auch erstmal den Schritt wirklich auch schaffen von der holländischen Liga nach Deutschland. Das gilt nicht nur für Spieler, sondern eben auch für Trainer. Ich kann mich jetzt an nicht viele Trainer erinnern, die in Holland erfolgreich waren und dann eben auch in Deutschland. Ich glaube, Marc von Bommel hat man es in Wolfsburg ja auch gemerkt. Das hat auch überhaupt nicht gepasst. Ja, aber man muss ihm auch sicherlich eine Chance geben. Auch da offensiver Fußball, so wie man das natürlich von holländischen ja, Trainern gewohnt ist. Aber auch da wird sich zeigen, wie der Kader steht, wie das zusammenpasst. sicherlich erstmal arbeiten lassen. Aber da ist sicherlich, sind auch noch einige Fragezeichen hinter.
Gut, dann haben wir das Thema Trainer in der Bundesliga soweit auch durch, sind da auf dem aktuellen Stand und dann vielleicht so zwei, drei Wechsel, die sich schon angebahnt hatten oder die jetzt schon eingetütet worden sind. Fabi, ich schmeiß dir mal ein paar Namen, ein, zwei Namen und dann dem Sörmer ein, zwei Namen zu. Marc Flecken, Leverkusen, neuer Torwart, verständlich die Position neu zu besetzen.
Bin ich oder ist es Sören?
Fabi.
Marc Flecken, Leverkusen, ne?
Ja. Ehemals Freiburg, zwei Jahre ja, Brentford.
Muss ja kurz auch mal drüber nachdenken, ob das ein Upgrade ist zu dem, was sie jetzt haben. Ja, ich glaube schon. Ist es das Kaliber, was eine Top-Mannschaft in der Bundesliga braucht? Glaube ich nicht. Fände da viel interessanter, nachdem sie ja wirklich im Sommer so unfassbar viel Geld einnehmen werden. Mhm. Richtig?
Ja.
Ja.
Warum ist man dann nicht an Marc-André Ter Stegen dran?
Der ist doch jetzt bei Gala im Gespräch. Habe ich heute.
Ja, aber wirklich, der kommt aus Gladbach. Nach Köln kann er nicht wechseln. In Leverkusen, nee. Mein Gott, das würde ihm keiner übel nehmen. Das interessiert in Gladbach niemand. Das Geld, was er in Galatasaray bekommt, auch. Er ist wieder zurück in der Heimat. Ehrlich, wäre das keine Option gewesen?
Du, wer weiß. Vielleicht
können
vielleicht.
Wir nicht beantworten. Ne? Nee. Aber Marc Flecken ist, wie gesagt, absolut grundsolide.
Ja, für 10 Millionen machst du da nicht viel falsch. Ne? Wird es ja einen Zweikampf mit Lukas Radetzky wahrscheinlich liefern, aber der hat auch schon gesagt, wenn er da einen neuen Verein findet, wo er Stammtorhüter ist, könnte er sich auch eine Luftveränderung vorstellen. Sören, die TSG seit Jahrzehnten gefühlt Probleme in der Defensive, hat in Bochum zugeschlagen, was auch etwas überraschend war mit Bernardo, der ja in Frankfurt eigentlich schon quasi zugesagt hatte.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein Befürworter von Bernardo. Ich glaube, ja, letzte Saison nehmen wir mal raus, aber davor die Saison ja auch mit der zweikampfstärkste Abwehrspieler der Bundesliga gewesen. Du kriegst einen sehr erfahrenen Spieler dazu, ablösefrei, das darf man ja auch nicht vergessen. Und sicherlich, wenn es dann eben wieder auf eine Dreierkette hinausläuft in Hoffenheim, ist er ein super Spieler. Und ich glaube auch, dass er noch ein paar Jahre auf einem Top-Niveau im Tank hat. Und wenn er fit ist, er hat ja auch während der Saison jetzt einige Knieprobleme. Aber wenn er fit ist, kann er sicherlich ein Upgrade sein in der TSG-Defensive.
Ebenfalls zur TSG wechseln wird Tim Lemperle von den Kölnern. Fabi, was machen wir mit Hollerbach? Union nach Mainz gilt als Burkhardt-Ersatz. 10 Millionen. Da haben die Mainzer sich aber gut kosten lassen, ne?
Haben sie. Und was ich mich halt frage, ob das, gut, er kam ja aus Offenbach, ne? Also er wird da in der Ecke hier Mainz, Frankfurt, Offenbach, liegt ja alles zusammen. Vielleicht auch noch privat relativ viel zu tun haben. Klar, die Mainz haben eine super Saison gespielt. Ist das aber jetzt der große Schritt von Union zu Mainz? Wenn die Mainzer ein normales Jahr haben und die Unioner sich vielleicht ein bisschen stabilisieren, ist das wirklich der Schritt nach vorne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß auch nicht, ob es der nächste Karriereschritt jetzt schon ist für Hollerbach. Also ich meine, war bester Torschütze bei den Unionern jetzt in der abgelaufenen Saison, aber ob er Johnny Burkhardt da wirklich ersetzen kann.
Ja, die Fußstapfen sind zu groß und ich glaube, Hollerbach hatte ja, glaube ich, erst, war das sein zweites Jahr jetzt in der Bundesliga,
ja.
Ne?
Ja.
Deswegen. Ja, du, ich meine, für ihn ist es jetzt auf jeden Fall kein Schritt zurück, aber es ist jetzt auch nicht der große Schritt nach vorne. Von daher, glaube ich, würde ich es relativ neutral und für die Mainzer ist es, glaube ich, halt ein Stück weit eine Bestätigung, die keiner haben will, aber du fischst dann eben in dem Teich, in dem du finanziell letztendlich auch Möglichkeiten hast und dann verlierst du einen Johnny Burkhardt und bekommst dafür einen Hollerbach.
Der ja noch nicht in Frankfurt unterschrieben hat, ne? Noch ist da ja nichts fix. Die Leverkusener, Fabi, du hast die Einnahmen von Simon Rolfes und Caro schon angesprochen. Frimpong, Liverpool, 40 Millionen. Gestern noch Kosunu, Atalanta, 20 Millionen. Sind schon mal 60 Millionen. Da kannst du defensiv eigentlich auch schon dich wieder gut aufstellen, ne?
Ja, das Problem ist tatsächlich halt, wenn man ehrlich ist, dass die Würzmillionen dann auch nochmal oben dran kommen.
Richtig.
Und wenn du 200 Millionen eingenommen hast, dann weiß das jeder Verein in Europa, bei dem du einen Spieler anfragst, natürlich auch. Und was ich ja auch irgendwo ein Stück weit, was mir ein bisschen zu wenig ist, jetzt hast du zwei wirklich richtig, richtig gute Jahre hinter dir gehabt. Du hast aber im Moment auch noch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht auch noch auf dem Sprung ist. Ich meine, Granit Xhaka ist
Grimaldo.
Beispielsweise Grimaldo. Und da gibt es noch zwei, drei andere. Schick ist, glaube ich, auch Boniface. Ja, so könnte ziemlich viel los sein jetzt im Sommer in Leverkusen. Und ja, ich glaube, es war leichter, einen Top-Spieler, glaube ich, von Leverkusen zu überzeugen, als Xabi Alonso an der Linie stand, als es jetzt mit Erik ten Hag ist, ohne ihm da irgendwas Böses zu wollen. Und das ist die Kunst, nicht mehr auszugeben, als du in der Regel müsstest, qualitativ wirklich dieses Level halten zu können. Und einen Frimpong, einen Grimaldo, einen Wirtz, den musst du erstmal qualitativ ersetzen können. Das ist schon brutal.
Ja.
Das kann einem wirklich auch ein bisschen leid tun. Und da muss ich auch als Bayern-Fan, ich glaube, das weiß jeder, es ist für die Bundesliga schon auch beschissen, sorry für den Ausdruck, dass du jetzt mal zwei Jahre eine Mannschaft hast oder hattest, die wirklich da mithalten wollte, konnte. Dann jetzt im Sommer vielleicht die Hoffnung, dass Dortmund auch nochmal einen Schritt nach vorne macht und du hättest mal wirklich eine Bundesliga oder eine Champions-League-Saison, wo du mal zwei, drei deutsche Mannschaften hast, die bis zum Viertelfinale, Halbfinale mitspielen, eine Meisterschaft, wo du zwei, dreimal in der Saison wirklich in der Hinrunde und in der Rückrunde auch so Highlight-Spiele hast zwischen diesen Mannschaften. Und da ist halt die Gefahr im Moment, und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, dass Leverkusen so viel Qualität genommen wird und dass sie nächstes Jahr dann eben auch nach wie vor um die Spitze mitspielen. Das ist so ein bisschen meine Sorge.
Ich glaube, da müssen wir mal warten, was bis Ende August da passieren wird auf der Zu- und Abgangsseite. Ein Transfer noch international, der ein bisschen für Furore gesorgt hat, fand ich ziemlich cool. Hätte ich den auch gerne nochmal in der Bundesliga gesehen.
Leroy Sané?
Na, das machen wir ganz zum Schluss, Fabi. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Kevin De Bruyne von City nach Neapel, 2 Jahre plus Option. Also ich denke, wer Kevin De Bruyne kennt, doch die letzten Spiele noch gesehen hat, der Junge hat immer noch so viel im Tank und für Italien reicht das locker und der hilft auch jeder Mannschaft weiter. Also da kann sich die Serie ja auf jeden Fall auf einen richtig geilen Kicker freuen. Richtig cool. Ja, Fabi, du hast es schon angesprochen. Leroy Sané wird ein Löwe und wechselt ablösefrei zu Galatasaray Istanbul. Überraschend.
Ja, schon. Tatsächlich überraschend, würde ich sagen. Was mich am meisten interessieren würde im Nachgang, ob das, was ihm von seinem Berater Pini Zerhavi beim Beraterwechsel versprochen wurde, ob das wirklich auch eingetreten ist, das würde mich wirklich am meisten interessieren. Rein sportlich würde ich behaupten, dass es schon auch ein Schritt nach hinten oder zurück ist. Ja, man muss es nicht mit den Bayern halten, aber die Bayern sind nun mal irgendwo Top 5, Top 8 in Europa und Galatasaray. Also das braucht mir jetzt wirklich keiner erzählen, auch wenn man das hier Social Media und überall lesen kann, dass sie da mordsmäßig aufrüsten und Champions League und whatever. Aber sportlich gesehen für mich ein totaler Rückschritt. Finanziell hat er, glaube ich, ein bisschen was richtig gemacht, hätte aber, glaube ich, noch mehr richtig machen können. Wenn es wirklich nur rein ums Geld ging, dann hätte er auch direkt nach Saudi-Arabien gehen können. Um es mal ganz kurz zu machen, von meiner Seite aus, ich kann den Wechsel null nachvollziehen. Du kriegst auch bei 15,5 Millionen
Netto.
Gehalt. Ja, aber auch in München, wenn du fast 16 Millionen verdienst, in dem Umfeld, wo du Titel gewinnen kannst.
Fabi, die waren aber brutto und jetzt hätte er bei Bayern 6 netto gekriegt, ne? Also.
Ja, aber auch 6 Millionen Euro netto, Tobi, reichen, um, glaube ich, in der spielfreien Zeit auf den Malediven Urlaub zu machen mit, ich weiß es nicht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Dafür ist er zu jung. Wenn er jetzt 32 gewesen wäre und, aber wie gesagt, hey, am Ende des Tages und das ist ja das Komische. Du hast ihn 5 Jahre in München gehabt und in 5 Jahren war es echt schwierig, ihn einfach in die Kategorie geiler Zocker zu packen. Zu unbeständig, zu komisch manchmal, genau, zu komisch in seiner Körpersprache. Es ist auch das erste Mal, dass uns ein Spieler seines Kalibers mit dem Potenzial verlässt und keiner ist traurig. Das ist auch eine ganz komische Situation. Und von daher kann man, glaube ich, auch sagen, 5 Jahre, Haken dahinter, alles, alles Gute. Aber ich glaube, du hast hier sportlich keinen Gefallen getan. Okay. Weil türkische Liga, sorry, aber da hört es bei mir auf.
Okay. Also bei Fabi hören wir schon raus, Sören. Da war mehr die Kohle die wichtige Relevanz, anstatt die sportliche. Für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, Sören, dass Leo Sané da ein bisschen der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist in München. Dass er sich da vielleicht nicht mehr in der kommenden Saison so mit als dritter Flügelspieler gesehen hat. Eher so an Position 4 oder 5 vielleicht.
Ja, ich glaube, dass man das bei solchen Spielern nicht unterschätzen darf. Klar, das Geld ist auf jeden Fall das eine, aber es geht auch darum, ja, welchen Status hast du einfach im Kader? Bist du ein Spieler, der in der ersten Elf steht? Bist du ein Spieler, der, auch wenn du von der Bank kommst, trotzdem noch wichtig bist für die Mannschaft, für die Qualität der Mannschaft? Und ich glaube, wie du schon sagst, das hat er in München nicht mehr gesehen. Zu Recht auch, glaube ich. Weil Fabi hat es angedeutet, ich glaube, in den Jahren, in denen er jetzt da war, er war nie der Spieler, wo man gesagt hat, mal über konstant ein halbes Jahr, vielleicht mal auch irgendwann ein Jahr, wo du begeistert warst, wo er die Sterne vom Himmel gespielt hat. So, das war er nie. Er hatte immer gute Phasen. Und ich glaube, deshalb passt das auch ganz gut jetzt. So, auch, oder beschreibt seine Karriere ganz gut, dass er auch wieder so als Unvollendeter jetzt aus München geht. So viel große Anlagen, in der Bundesliga einer der besten Spieler zu sein. Ja, und er hat sich nicht durchsetzen können. Er war zu unbeständig und jetzt gehst du in ein Land, wo du, ja, wenn du die Bilder siehst, natürlich erstmal gefeiert wirst. Du verhältnismäßig jung, mit der Vita kommst du nach Istanbul. Und da hast du eben den Status. Okay, du spielst in jedem Spiel. Du kannst dir auch mal Phasen erlauben, wo es nicht gut läuft. Du bist nach wie vor in der Champions League, also auf dem Schirm der internationalen Fanbase. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass er jetzt wieder den Status hat, den er vielleicht auch für sich selbst sieht, in Europa. Und von daher, glaube ich, passt der Wechsel für ihn ganz gut.
Da ist auf jeden Fall der absolute Superstar und ja. Aber zu oft seine schlechten Spiele darf er dann natürlich auch nicht spielen, ne? Weil die türkischen Fans, die kennen wir ja alle, von daher wird das dann auch nicht so ganz einfach. Zuletzt vielleicht noch, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass den Bayern das am Ende vielleicht dann doch nochmal vor die Füße fallen wird, wenn sie keinen wirklichen Ersatz finden, Fabi.
Meinst du wirklich, dass es keinen Ersatz gibt?
Also ich glaube, jetzt wo Leo Sané weg ist, ich gestern mal so ein bisschen WM da geguckt, Club-WM. Mhm. Coman hat wieder gut gespielt. Okay, den Gegner lassen wir jetzt mal außen vor, denn der Gnabry wird bleiben. Die sagen sich auch, gut, ein Konkurrent ist weg von uns. Warum? Dann bleiben wir einfach noch in München. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, die ganzen Namen, die gehandelt werden, so geil das mit Sicherheit wäre, dass Nico Williams oder wer war noch alles, Bacola aus Paris, dass die oder beziehungsweise der FC Bayern so die Stahlkraft hat, so einen Spieler zu holen. Ich meine, Olise letztes Jahr war ein Glücksgriff, aber war ja jetzt auch nicht der absolute Top-Name. Vielleicht müssen die Bayern mittlerweile ein Regal tiefer vielleicht einkaufen.
Ja und nein, weil ich muss ganz ehrlich schon sagen, also ich glaube, wenn Bayern München irgendwo ruft, dann ist es nach wie vor schon auch, du bist in so einem Pool drin, wenn man jetzt mal Real rausnimmt, schon auch mit den Großen. Wenn jetzt Nico Williams, glaube ich, das Angebot bekommt, für einen Betrag X bei Bayern zu unterschreiben, glaube ich schon, dass das auch interessant ist. Klar ist es für den Bacola, der jetzt bei dem amtierenden Champions-League-Sieger spielt, ja, da musst du schon ein bisschen was bieten können, dass so jemand dann wirklich auch Interesse hat. Aber dass die Strahlkraft verloren gegangen ist, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Du musst halt, und das ist das, was ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, auch wenn du jetzt das Beispiel Musiala nimmst, klar, du musst ein bisschen tiefer in die Kasche greifen. Das ist mit Sicherheit auch Teil der Wahrheit.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass du adäquaten Ersatz bekommen kannst. Also,
zumindest hast du lieber Sané. Oder? Ja, ich weiß nicht, wie Sören das sieht. Also
ich glaube schon, dass du lieber Sané auch mit einem Spieler von extern, sage ich mal, auf jeden Fall ersetzen kannst. Das auf jeden Fall. Aber ich sehe das auch ein bisschen nicht. Ich glaube schon, wenn ein Williams die Entscheidung hat zwischen Barcelona und Bayern, im Moment, vom Gefühl her würde ich sagen, würde er sich für Barcelona entscheiden.
Und das darf man wirklich nicht. Und Ja, weil er Spanier ist, Baske, Barcelona-Fan. Aber dann muss ich sagen, in der Realität sieht es so aus, ich entscheide mich für Barcelona, weiß nicht, ob ich am 1.9., wenn die Saison beginnt, überhaupt spielen kann. Siehe Dani Olmo beispielsweise. Hab dann eben die Situation, die jetzt auch Leroy Sané hat, weil ich gehe schwer davon aus, dass Barcelona beispielsweise keine 15 bis 20 Millionen Jahresgehalt bietet, sondern nur 8 Millionen. Dann frage ich mich schon, muss aber die Liebe so groß zu Barcelona sein, dass ich unbedingt dahin will und nehme alles dafür in Kauf, anstatt beispielsweise bei einem anderen Club zu spielen, der mindestens auf dem gleichen Level steht.
Ja, klar, die Frage muss er sich dann stellen, das stimmt natürlich. Aber du hast es ja auch, glaube ich, angerissen, das ist dann nochmal ein finanzielles Ding. Willst du dann halt auch einen zweistelligen Millionenbetrag für so einen Spieler zahlen? Weil ich glaube schon, und das ist so mein Eindruck, dass die Bayern auch sehr bemüht sind, die Gehälter runterzufahren, dass sie es eben nur für diese Topstars wirklich ausgeben wollen. Und vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Strategie, so wie im letzten Sommer zu schauen, nach Crystal Palace mit Olise. Vielleicht schaust du in die Premier League Platz 6, Platz 7 oder auch, keine Ahnung, Platz 5, wenn es eben nicht diese großen Namen sind. Da spielen auch sehr gute Spieler, die sicherlich in Deutschland einen Eindruck machen können, und vielleicht muss das die Strategie sein. Aber ich habe auch den Eindruck, dass vielleicht die Führung auch Vincent Kompany so ein bisschen jetzt auch dahin bringen will, dass ja, und dass du auch die jungen Spieler vom Campus vielleicht auch einbindest. Vielleicht natürlich nicht als Einwechselspieler Nummer 1, sondern auch zu sagen, okay, bevor wir jemanden holen aus dem Ausland, was ist denn mit Spieler XY? Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren, Monaten vielleicht auch sehr wichtig sein, dass du den Campus noch stärker einbeziehst.
Also ich möchte es, wie gesagt, alles gar nicht ja, ein Stück weit irgendwo verteidigen, sondern was für mich eigentlich schon auch so ein Ding ist, wenn man jetzt mal rein die Mannschaft, so wie sie jetzt aussieht, betrachtet, hast du da schon ein paar Spieler von internationalem Format. Du hast jetzt einen Jonathan Tah in der Abwehr bekommen, du hast einen Joshua Kimmich, du hast einen Jamal Musiala, du hast immer noch einen Harry Kane, einen Michael Olise, dazu hast du noch ein paar andere, die, wenn sie fit sind, schon auch auf einem gewissen Niveau spielen können. Gleichzeitig muss man sagen, hast du wirklich ganz schwierige Entscheidungen getroffen, wie mit Thomas Müller oder jetzt eben auch Leroy Sané. Da darf man auch nicht vergessen, wenn dir ein Müller von der Payroll fällt und einen Leroy Sané, dann sprichst du ungefähr von 40 bis 50 Millionen Gehalt, die da frei werden. Und jetzt haben wir den 16.06., wenn jetzt nicht zufälligerweise die Club-WM wäre, würde im Moment überhaupt keine alte Sau überhaupt über irgendwelche Transfer wahrscheinlich sprechen, weil die heiße Phase grundsätzlich immer erst Juli, Anfang August war. Im Moment ist eigentlich de facto noch gar nichts passiert. Ich glaube schon, dass man damit rechnen kann, dass vielleicht noch ein, zwei Spieler dazukommen, welchen Kalibers dann auch immer. Vielleicht verlässt auch noch der ein oder andere. Du hast Min Jae Kim, du hast Kingsley Coman, Serge Gnabry. Ja, natürlich überlegen die alle, ob sie vielleicht bleiben wollen. Aber theoretisch könnten die auch alle gehen und du hast auf einmal ja hier ein Gehaltsbudget von irgendwo 60, 70, 80 Millionen frei plus Transfereinnahmen. Matistel wurde jetzt verkauft für, glaube ich, 30, 35. Ja. Ja. Dann hast du noch zwei, drei ja, Jugendspieler nicht, aber also da wird schon noch was passieren. Also ich glaube, es ist noch viel zu früh jetzt zu sagen, es war jetzt alles schlechter, was bisher passiert ist.
Nee, das nicht. Aber du solltest in diesem Jahr auch, glaube ich, nicht zu lange warten. Weil wenn ich jetzt mal nach Real gucke, hier Dejan Heusen, der war, glaube ich, auch vor ein paar Wochen auch Thema bei den Bayern. Da haben sie auch zu lange gewartet. Da hat Real dann Nägel mit Köpfen gemacht. Da haben sie auf jeden Fall für die Abwehr eine richtige Granate geholt. Dann typisch Real halt, geben sie jetzt mal eben 63 Millionen für den 17-Jährigen hier Mastantuono aus. Also bei Real und dann hier noch Trent Alexander-Arnold. Also Real hat auf jeden Fall schon einiges gemacht nach der verkorksten Saison letztes Jahr, was sie auch mussten, ne? Steht außer Frage.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war vielleicht dann auch eine leicht andere Situation. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt, wie heißt der Innenverteidiger? Huisen, den sie
gewinnen. Huisen, ja. Ja,
ja, der hat, glaube ich, 40, 45 Millionen gekostet, genau. Oder?
Kann ja, das sein? Ja.
Dafür hast du Tah jetzt für 0 Euro bekommen und hast letztendlich da den Deal, würde ich jetzt, Ich meine, du kannst es natürlich immer gut oder schlecht auslegen, es liegt immer im Auge des Betrachters, aber wie gesagt, ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen Geduld haben, ob es dann ein Nico Williams wird oder wer auch immer. Ich glaube, das Problem war, dass man bei Florian Wirtz zum Teil wahrscheinlich all in gegangen ist, den Kürzeren gezogen hat und jetzt natürlich mit Argusaugen auf alles geguckt wird, was da im Moment passiert.
Und das meinte ich dann halt, dass vielleicht nicht mehr jeder Spieler mal eben so überzeugt werden kann, ne?
Ist übrigens auch ein Transfer. Bin ich auch mal gespannt, ob der wirklich so aufgeht, wie sich das alle Seiten vorstellen. Ich bin echt gespannt. Ich
Also, ja.
sehe ihn noch nicht als den Heißbringer und Messias in Liverpool mit der Nummer 10 auflaufen, wie das vielleicht viele, viele andere tun. Da bin ich echt gespannt. Auch wenn ich ihm das natürlich wünschen würde und dem deutschen Fußball auch, unbestritten.
So, und deine Meinung noch ganz kurz, Florian Wirtz. Ich meine, der Transfer steht da mehr oder weniger kurz vor Abschluss. Fabio und ich waren uns eigentlich einig. Für die Bundesliga schade, für die Bayern an sich vielleicht doch nicht so verkehrt, dass es nicht geklappt hat. War richtig, Fabio,
Ja,
ne?
Sören, meinst
Nee, nee, Fabio, aber ich wollte
du?
jetzt nochmal kurz für deine
Ja,
Bestätigung
doch.
hier,
Also
ne?
ich bin, wie gesagt, happy, dass er nicht
Gekommen.
bei uns gelandet
Ja.
ist.
Ja, ich glaube, für die Bayern auf jeden Fall ein Segen, wenn man sich das finanzielle Paket anschaut, was auch Liverpool jetzt ausgeben muss. Ja, klar, für die Bundesliga schade, wobei ich glaube, dass es jetzt auch wirklich ein Riesensprung ist für ihn in der Premier League. So physisch auf dem Top-Level für die Premier League sehe ich ihn noch nicht. Das muss er sicherlich auch anders lösen, um seine Fähigkeiten nicht ganz zu verlieren, weil wenn du natürlich auch viel für die Muskeln tust, dann verlierst du auch ein bisschen was von dem, was er hat. Aber er muss sich da beweisen. Er kommt jetzt mit einem riesen Schild auf jeden Fall auf die Insel. So, und das wissen auch die Gegenspieler und dann muss er sich freikämpfen. Aber ich sehe es ähnlich kritisch oder relativ offen noch wie Fabi. Also er wird jetzt nicht der Spieler sein, glaube ich, der in den ersten Wochen den großen Impact auf eine Mannschaft hat, die ja auch funktioniert hat in der letzten Saison.
Können wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, die nächsten Wochen, was dann noch so alles passieren wird. Ich denke, wir sind jetzt, haben 3 Wochen ganz gut aufgeholt. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir nochmal so 2 bis 3 Wochen Break. Die Club-WM haben wir noch, dann die Frauen-Europameisterschaft ist noch. Die U21 läuft gerade auch aus deutscher Sicht relativ gut, die ersten beiden Spiele gewonnen. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns in 2 bis 3 Wochen nochmal wieder und schauen, was bis dahin noch alles so passiert ist. Geht er damit? Seid ihr damit einverstanden oder wollt ihr?
Absolut top.
Ne? Seid ihr zufrieden? Perfekt.
Ja.
Gut. Dann Fabi, einen schönen Kurztrip, einen schönen Erholungsurlaub wünsche ich dir und
Moment
Familie.
mal, erst muss ich noch arbeiten in Hamburg. Wenn mich jemand kurzfristig besuchen will, in Hamburg, ich bin morgen Abend dort.
Du willst ja nur schon mal die Platzqualität in Hamburg anschauen für die kommende Bundesliga-Saison.
Was kann ich denn morgen angucken? Welche Spiele laufen denn morgen Abend?
BVB spielt, glaube ich, morgen Abend, ne?
Oh, um 6 Uhr gegen Fluminense, ne? Und danach River Plate gegen Urawa Reds.
Diamonds. Hat er nicht früher Guido Buchwald gespielt? Ich meine schon. Aber
War
dafür
gar
ist
nicht
der
so
Sören noch
schlecht,
zu jung, glaube
tatsächlich.
ich.
18. Schauen wir uns mal die Dortmunder an, ha?
Genau. Bis jetzt war das Niveau ja noch überschaubar. Du hast es mit einem Sommerkick, wie sagst du gestern nochmal, Fabi? Mit was hast du das verglichen? Die Club-WM?
Vorbereitungsturnier.
Vorbereitungsturnier.
Oder?
Ich denke, die Qualität wird dann spätestens ab dem Viertelfinale dann doch deutlich steigen. Die Bayern eventuell dann gegen Chelsea im Achtelfinale, ne?
Ja,
Vielleicht.
doch. Also wie gesagt, das war halt gestern. Ich meine, da schaltet man den Fernseher ein. Ich weiß nicht, wie es euch immer geht, aber es kommt immer darauf an, aus welchem Land übertragen wird. Das ist immer so ein gewisses Feeling, allein bei den Kameraeinstellungen, die Plätze, die Stadien. Und dann kam halt, wie gesagt, dann hast du Stadien, wo natürlich jetzt auch nicht die Stimmung ist, wie man das jetzt bei uns vielleicht kennt, wenn man so Champions League oder irgendwie ja, was Vergleichbares und davor dann noch der Eindruck von diesen 10-0. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es noch kommt, aber bisher ist es recht überschaubar.
Ja, also ich denke mal, bis es da richtig losgeht, werde ich mir dann eher noch, werde ich Leon Draisaitl die Daumen drücken, dass er heute die Serie
Oh.
ausgleicht gegen Florida zum 3-3. Und dann haben wir die NBA-Playoffs ja auch noch. Bestimmt eine gute Woche. Von daher sind wir, glaube ich, sportlich, was das angeht, alle noch sehr gut versorgt.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn sie es dieses Jahr nicht packen, dann bist du erstmal für ein paar Jahre wieder weg vom Fenster. Weil dreimal hintereinander ein Stanley Cup-Finale spielst du, glaube ich, auch nicht.
Nee, richtig, das stimmt. So, was gibt's bei dir noch jetzt die nächsten Wochen? Was steht an? Gratulieren müssen wir ja auch noch.
Gratulieren müssen wir auch noch. Wozu müssen wir gratulieren?
Du bist doch hier ausgezeichnet worden. Das
Ja,
kannst
das
ja.
stimmt, das stimmt. Das war ja letzte Woche ein Ereignis, du warst dabei. Auf jeden Fall was Besonderes. Ja, sportlich glaube ich, dass wir uns alle auf jeden Fall auch für die auf die Frauen-Europameisterschaft freuen, wie unsere deutsche Mannschaft sich da schlägt mit dem neuen Trainer. Da gehen die Augen drauf. Anfang Juli geht's los. Ich glaube, 4. Juli haben wir das erste Spiel gegen die Polen. Und dann wird man sehen, wie weit unsere Mannschaft kommt. Aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig in den nächsten Tagen und Wochen.
Genau. In diesem Sinne, Jungs, schöne sportliche Tage wünsche ich euch und wir hören uns dann.
Bis
Macht es
dann.
gut.
Ciao, ciao. Schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.